Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein kann nach längerer Zeit und bringe herzliche Grüße mit vom gesamten HGV-Vorstand. Obwohl Eisen schwimmt, oder ich hätte es auch anders formulieren können, ich möchte mal Eisen schwimmen sehen. Wie kommt man auf solch ein Thema? Der Matthias Rumberger hat schon angedeutet, ich möchte das unmöglich Scheinende mit meinen Sinnen wahrnehmen, sehen. Zum Beispiel, dass wieder Friede wird in der Ukraine. Dass schwierig gewordene Partnerbeziehungen wieder von neuer Liebe erfasst werden. Dass müde und lau gewordene Gemeinden wieder missionarisches Feuer bekommen. Dass alt werdende Gemeinden Verjüngung erleben. Dass eine Gesellschaft, die den Bach runtergeht, die Richtung rumdreht und plötzlich zur Quelle schwimmt. Sind diese Dinge nur Wunschtraum? Oder können sie auch Wirklichkeit werden? Ich möchte euch, ich mag's mal so im Euch- und Du-Stil, mit auf eine Reise nehmen. Zu einem Mann, der in schwieriger Zeit lebte. Er darf als Prototyp einer Reihe von aufkommenden Propheten genannt werden. Es ist Elia. Gekleidet mit einem Kamelhaarmantel, mit einem Ledergürtel, so erfahren wir es aus der Bibel. Ein seltsamer Typ, wie fast alle Propheten. Lebte um 800 vor Christus. König Ahab regierte damals, hatte eine ausländische Prinzentochter geheiratet, Isebel. Die war nicht gerade gut für seinen Glauben. Sie führte ein ganzes Volk weg von dem Gott Israels, der allein Wunder tut. Sie brachte ihre Fruchtbarkeitsgötter mit. Und die wurden ab jetzt verehrt in Israel. Aber es war auch 3,5 Jahre kein Regen mehr. Dürre. Genau das Gegenteil von Fruchtbarkeit. Hungersnot. In dieser Zeit tritt unser Prophet Elia auf. Es war Götzendienst im Land, moralischer Verfall, Trockenheit, Hitzewelle mit akutem Wassermangel. Und das 3,5 Jahre lang. Und wenn wir auf das Leben des Propheten Elia anschauen, nur mal so ein paar Stichworte, er wird durch Wunder versorgt. Raben bringen ihm täglich Brot. Und er ist am Bach Krit, bis auch dieses Bächlein schließlich austrocknet. Er geht dann zu einer Witwe nach Zarpat, die ihn versorgen soll. Die soll das letzte Restchen Mehl nehmen und ihn versorgen. Und sie backt und backt und backt. Und es reicht eine ganze Zeit lang. Und dann stirbt ihr Sohn und da gibt's eine Totenauferweckung, eine von dreien im Alten Testament. Übrigens im Neuen gibt's auch dreie von Jesus, Tochter des Jairus, Jüngling zu Nein, und den Lazarus, die Jesus auferweckt. Und dann gibt's noch ein viertes Beispiel in der Apostelgeschichte, als der Eutychus durch die zu lange Predigt von Paulus müde wird und vom dritten Stock runterfällt und kein Leben mehr in ihm ist. Es gibt 7 Totenauferweckungen im Alten und Neuen Testament. Dazu noch die glorreiche Auferstehung von Jesus Christus. Das ist Eisenschwimmen sehen. Das war sichtbar für die damaligen Menschen, die damals gelebt haben. Die haben gesehen, dass Übernatürliches möglich ist. Eisen schwimmt normal nicht. Aber die haben gesehen, dass Tote lebendig werden können. Und dann Das Gottesurteil auf dem Karmel. Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das Opfer, das der Elia da zubereitet. Es ist echt ein krasser Typ, dieser Elia. Und dann kein normaler Tod, sondern Entrückung. Wie vor ihm schon der 7. nach Adam, der Henoch, der mit Gott wandelte. Und wie am Ende der Zeit die Gemeinde, die an Jesus glaubt, mal entrückt wird, dem Herrn entgegen. Und der Elia ist so der Mitteltyp von Entrückung. Und nachdem er das alles erlebt hat, das Gottesurteil auf dem Karmel, rennt Elia in die Wüste und sitzt dort in seiner Schwermutshöhle. Er blickt zurück auf sein Leben. Er ist richtig lebensmüde. Er denkt an die vergangenen Zeiten, an die Wunder, die Gott getan hat. Aber es kommt keine Begeisterung in ihm für die Gegenwart und nicht für die Zukunft auf. Und in dieser Situation kriegt er noch einmal drei Aufträge. Er soll dreimal einen Nachfolger küren. Einmal den Hazael als König über Syrien salben. Er soll Jehu, den Sohn Nimschis, als König über Israel einsetzen. Und er soll Elisa, den Sohn Schafats aus Abel-Mehola, zu seinem Nachfolger küren. Das sind so die letzten Aufträge, die er von Gott bekommt. An der Stelle möchte ich einen Schnitt machen von dieser alten Geschichte und ich springe mal in die Gegenwart. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der Situation Elias und deiner Situation? Bist du vielleicht auch müde geworden durch die Ereignisse, die sich in den letzten Jahren zugetragen haben? Denkst du vielleicht auch etwas wehmütig zurück an die Erfolge der Vergangenheit, an die Höhepunktzeit deiner Ehe oder Beziehung, an die Höhepunktzeit deiner Familie, als du noch in Kraft und Saft standest, an die Höhepunktzeit deiner beruflichen Wirksamkeit, an die besseren Tage in deinem Leben? Jetzt sind ja für manche eher die Tage, wo wir sagen würden, die gefallen uns nicht. Kommt uns das bekannt vor irgendwie? Bist du vielleicht auch ein wenig lebensmüde geworden, ernüchtert oder desillusioniert, so wie dieser Typ Elia? Und fragst dich, was gibt's für mich noch zu erwarten? Höre noch mal hin. Vielleicht flüstert ein unsichtbarer Engel auch dir etwas ins Ohr, wie damals den Elia in seiner Schwermutshöhle. Dem hat ein Engel ins Ohr gesagt, Elia, steh auf und iss. Schlaftrunken macht er seine Augen ein bisschen auf. Steht ein Krug Wasser da und liegt Brot daneben. Es erinnert sofort an Abendmahl. Elia isst, trinkt und dann haut sie ihn wieder um und er schläft wieder weiter. Ein zweites Mal tippt ihn dieser Engel ganz sacht an und sagt, Elia, steh auf und iss. Und wieder Wasser und Brot und er isst. Diesmal kriegt er Kraft von dieser Speise und 40 Tage und 40 Nächte geht er zurück an den früheren Ort, wo er vorher davongelaufen ist von dem König Ahab und Isabel. Da geht er jetzt wieder hin, Kraft dieser Speise. Vielleicht flüstert auch ein Engel dir zurück, nochmal zurückzugehen, gedanklich oder an den Ort, wo es passiert ist, wo du deine Höhepunktzeit hattest. Vielleicht hast du noch einen Auftrag zu erfüllen. Ich springe jetzt wieder zurück zum Elia. Er findet tatsächlich direkt im Anschluss an diese Begebenheit, 1. Könige 19 nachzulesen, findet er einen jungen Bauernsohn, den Elisa, mit 12 Jochochsen, also 12 Paar Ochsen oder Rinder, pflügt er seinen Acker. Also wer 12 Paar zum Vorspannen hat vor seinem Pflug, das war schon ein Großgrundbesitzer, ein großer Bauer damals, ja. Und der Elia sagt zum Elisa, du wirst mein Nachfolger und salbt ihn. Und der Elisa, es ist in der Bibel ganz kurz berichtet, ich weiß nicht, wie lange die miteinander geredet haben, tatsächlich der Elisa, der verbrennt den Holzpflug, er schlachtet 2 von diesen Rindern, bringt ein Brandopfer. Er fragt noch, ob er sich von seinen Eltern verabschieden darf. Elia sagt, ja, kannst du machen, anders als Jesus. Zum Jesus Nachfolge geht, wird es nicht erlaubt. Kennen Bibelkenner aus dem Neuen Testament. Und seitdem ist dieser junge Nachfolger Elisa beim Elia dabei. Und jetzt kommt das eindrückliche Kapitel 2. Könige 2. Es handelt davon, dass Elia auf ganz besondere Weise von der Erde genommen wird, nämlich er wird entrückt. Das, was ich vorher schon gesagt habe. Und bevor der Elia weggenommen wird, das sagt er schon immer zum Elisa, Elisa, bleib da zurück, ich gehe schon ein Stückchen weiter, nee, ich verlasse dich nicht. Elisa geht zurück, bleibt da zurück auf der Seite vom Jordan. Nein, ich bleib bei dir. Er klebt ihn förmlich an den Fersen, dieser Elisa. Und er geht auch beim 3. Mal mit dem Elia mit. Und dann kommt dieser feurige Wagen und dem Elia entfleucht sein Mantel oder den lässt er zurück oder wirft ihn über Elisa, wir haben schon manchmal drüber gesagt, das ist das sogenannte Mantelwurfseminar. So werden Menschen zur Nachfolge berufen damals. Und dann, als der Elia so weggerissen wird, da wird ihm noch eine Frage gestellt. Ich lese uns das mal vor aus 2. Könige 2, Vers 9. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir 2 Anteile von deinem Geist zufallen. So die Luther-Übersetzung 2017. Hier noch Neues Leben-Übersetzung. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, was kann ich noch für dich tun, bevor ich fortgenommen werde? Elisa antwortete, setze mich als deinen rechtmäßigen Nachfolger ein. Also die Ursprungsformulierung, gib mir 2 Anteile von deinem Geist. Da sind sich die Ausleger nicht so ganz einig, das kann man in zweifacher Weise verstehen. Die erste Weise ist, dass in 5. Mose 21, Vers 17 steht, dass der Älteste, der Erstgeborene, einen doppelten Anteil des Besitzes bekommt. Das heißt, der rechtmäßige Erbe, der Haupterbe, hat nach altisraelischem Recht 2/3 bekommen. Den doppelten Anteil und die restlichen Söhne haben den Rest bekommen. Der doppelte Anteil heißt also, du bist mein rechtmäßiger Erbe, mein rechtmäßiger Nachfolger. Es könnte das eine Bedeutung sein. Die anderen Ausleger, die verstehen darunter sowas wie doppelte Vollmacht, doppelter Segen. Manche Ausleger haben daraufhin die Elia-Geschichten gezählt, wie viel Wunder der Elia getan hat und wie viel Wunder der Elisa getan hat. Und die kamen drauf, dass der Elisa doppelt so viele Wunder getan hat. Ich nenne einfach mal ein paar und das ist wirklich eine stattliche Reihe, die der Elisa wirkte. Das erste, er nimmt den Mantel des Elia, schlägt auf dem Jordan und der teilt sich und er kann trockenen Fußes den Jordan durchqueren. Dann ist Wasser ungenießbar, es gibt dauernd Fehlgeburten dort in der einen Stadt und Elisa, der gibt ein bisschen Salz rein und auf einmal ist das Wasser gesund und genießbar und die Fehlgeburten hören auf. Was immer das genau war, ein Wunder. Dann sind spottende Jungen, die rufen nach, du Glatzkopf, anscheinend hatte der keine Haare mehr, der Elisa. Und dann kommen Bären aus dem Wald und zerreißen, ich glaube, 50 oder wie viele Jungen. Eine schreckliche Geschichte eigentlich. Und Ausleger sagen darüber, wenn schon Kinder so negativ reden, dann wollte sie Gott vor was Schlimmerem bewahren. Wenn die dauernd von ihren Eltern schlecht über den Elisa erzählt werden, was will aus deren Leben werden? Da hat sie Gott vorher weggenommen. Vielleicht kann man es so sehen. Er verhilft Königen zum Sieg. Er versorgt eine arme Witwe. Die hat Schulden, ihr Mann stirbt. Und dann soll sie alle Krüge haben, die sie in ihrem Haus findet. Und die werden voll Öl gefüllt. Sie findet keine Gefäße mehr. Und mit dem kostbaren Öl kann sie ihre sämtlichen Schulden bezahlen. Und dann gibt es eine beeindruckende Totenauferweckung. Giftiges Gemüse wird genießbar. Der aussätzige Naaman wird frei von seinem Aussatz. Ein ausländischer Feldhauptmann, ja. Und dann kommt das Beispiel, da sind Prophetenschüler im Wald, die hacken Bäume um. Die Prophetenschule muss größer gemacht werden. Großes Interesse an theologischer Ausbildung, so würden wir heute sagen, ja. Und die fällen Bäume und wollen da ein Haus bauen und als sie so schlagen, da fliegt einem das Eisen von seiner Axt ins Wasser und weg war sie. Also, das war kein Trick, ne. Es war echtes Eisen, das ist ja vorher untergegangen. Und der Elia kommt mit dem Stab, sticht rein und dann schwimmt diese Axt nach oben. Das möchte ich echt mal sehen. Und dann wird eine Armee der Syrer, die sie angreifen und umzingeln, die wird blind. Und der Elisa führt sie mitten hinein in die Hauptstadt des Nordreiches Israel. Und dann werden ihnen die Augen geöffnet. Also Wunder, Wunder. Der Gott Israels, der allein Wunder tut. Und schließlich, als er stirbt, passiert nochmal ein Wunder, da komme ich vielleicht am Schluss nochmal darauf hin. Also wirklich beeindruckend, dieser Elisa. Und jetzt mache ich wieder den Sprung zurück vom Elisa damals auf uns heute. Was könnte das für uns heute, 2022, bedeuten? Uns hier in der Kreuzstraße. Was könnte das bedeuten für uns, für den HGV, für die nächsten 100 Jahre? Was Gott durch einen Menschen wie Elisa tun kann, das haben wir gesehen. Wo kein Weg ist, macht Gott einen Weg und er teilt das Wasser. Wo das Mehl und das Öl zu Ende geht, bei uns sind es vielleicht eher die Finanzen, da bringt der Elisa mühelos Neues hervor. Wo Tod zu spüren ist, gibt's Totenerweckung. Wo unheilbare Krankheit ist und Aussatz, ist oft ein Zeichen für Sünde, wo vielleicht Gemeinde und Einzelne moralisch und sonst wie daneben gekommen sind, gibt's Heilung. Spötter werden zum Schweigen gebracht. Eisen schwimmt. Eine ganze Palette von Eingriffen Gottes durch übernatürliche Zeichen und Wunder. Wir saßen mit dem Vorstand des HGV zusammen, als wir 100 Jahre alt wurden als Verband und haben überlegt, Gott, was hast du mit unserem Verband vor? Und dann kamen wir genau auf diese Elisa-Geschichten. Und dieser Satz, gib uns den doppelten Anteil des Segens, der hat sich in uns irgendwie festgebissen. Wir haben außerdem ein Buch gelesen, das heißt Der letzte Pfeil, das letzte Wunder, bevor der Prophet Elisa stirbt. Da ruft er den König Israels noch einmal zu sich, mit Pfeil und Bogen. Und dann sagte Elisa, öffne das Fenster hier, er lag auf seinem Sterbebett, ja, und schieß einen Pfeil hinaus. Und der König schießt einen Pfeil durch das Fenster und sagt, das bedeutet, du wirst die Aramäer besiegen. Und dann sagte der Prophet Elisa, und nun nimm die restlichen Pfeile, die hast, und schlage mit ihnen auf den Boden. Und der König von Israel schlägt dreimal am Boden. Und dann wird Elisa stinkesauer, zornig steht da. Das Letzte, was wir von seinem Leben erfahren, kurz vorm Tod, wird er nochmal richtig zornig und sagt, hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, dann hättet ihr die Syrer mit Stumpf und Stiel ausgerottet. So wird ein Rest übrig bleiben. Seltsame Geschichte. Der letzte Pfeil. Diese Geschichte ist uns auch durch den Kopf gewabert und es hat uns bewegt. Hätte doch der König von Israel mehr von Gott erwartet. Und wir haben uns gefragt, was bedeutet das für uns? Sollen wir mehr von Gott erwarten? So haben wir versucht, diese Vision zu formulieren, die übrigens hier in diesem HGV-Informativ auf der Seite 2 abgedruckt ist. Und ich möchte uns diese Vision mal nennen. Denn Gott kann Großes tun. Ich blende noch einmal zurück. Als ich die Geschichte von unserem Gemeinschaftsverband anschaute, da haben wir festgestellt, 1891 wurde der erste EC-Jugendbund in Bielefeld gegründet. Gestern habe ich noch ein paar Leute aus Bielefeld getroffen. Und das ist die Anzahl der EZler und das ist die Anzahl der ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Mal schauen. Die gestrichelte Linie ist die Anzahl der EZler und die untere Linie ist die Anzahl der EC-Kreise in einem anderen Maßstab dargestellt. Und hier unten sind die Jahreszahlen und zwischen 1920 und 1930, da gab es diesen Anstieg. Vor genau 100 Jahren. Und wenn man in die Verbandsgeschichte schaut, dann sind vor 1900, das ist eine unserer Gemeinschaften gegründet worden, zwischen 1900 und 1909 waren es wohl 2 oder 3. Und da waren es noch ein bisschen mehr. Und in den 20er Jahren, zwischen den Weltkriegen, da sind 44 Gemeinschaften gegründet worden. Von denen sind einige gibt's nicht mehr, aber ein Großteil schon. Und da sehen wir im Rückblick, was Gott an Wunder getan hat. Damals, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, eine extrem schwierige Zeit. Im Rückblick spricht man von den Golden Twenties, also den goldenen 20er Jahren, wo das Volk teilweise, wenn man die Berliner Ereignisse anschaut, außer Rand und Band war. Und wo sie dann hineingestolpert sind, langsam in die Weltwirtschaftskrise und dann in den Zweiten Weltkrieg, ja. Und wir haben so den Eindruck, es ist wieder so eine Umbruchzeit. Und wenn Gott die Zeit umbricht, dann ist auch Gestaltungszeit. Das alles hat uns einfach bewegt, gedanklich, im Gebet bewegt. Und so haben wir versucht, diese Vision zu formulieren. Ausgehend von diesem einen Satz für die zweiten 100 Jahre, des HGV, erbitten wir von Gott den doppelten Anteil allen geistlichen Segens. Wir erbitten von Gott, dass wir verstärkt Bekehrungen, Nachfolge und versöhnte Beziehungen erleben. Wisst ihr, wenn wir als Inspektoren so unterwegs sind, und mit Gemeindeleitungen sprechen, dann ist es schon manchmal erschreckend, wie viel Not es auch in unseren Gemeinschaften gibt. Wie viel Rechthaberei, wie viel Streit, auch durch Corona wieder. Befürworter und Gegner von Masken und ich weiß nicht was und Verschwörungstheorien und zu ganz vielen anderen Themen auch. Wir bitten, dass wir verstärkt Bekehrung in Nachfolge und versöhnte Beziehungen erleben. Dass oft eine Kerze angezündet werden kann, als Zeichen dafür, dass sich vielleicht in dieser Woche jemand bekehrt hat zu Jesus. Wir erbitten von Gott, dass in unseren Reihen viele Menschen erweckt werden, die mehr von Gott erwarten. Vor einigen Jahren haben wir Urlaub gemacht in Wales und ich hatte ein Buch mir in den Urlaub mitgenommen von Bill Bright. Das hatte den Titel Die kommende Erweckung. Auch Billy Graham hat geglaubt und gehofft, dass in der Endzeit Gott nochmal eine Erweckung schenkt. Ich weiß es nicht genau. Aber viele Menschen beten dafür, inbrünstig. Als ich in den USA war, 1993, 1994, habe ich als erstes einen sogenannten Reading-Kurs, einen Lesekurs gemacht. Da durfte ich oder musste ich 2000 Seiten lesen über Erweckungen in der Kirchengeschichte. Und immer am Vorabend der Erweckung waren ganz schlimme Zustände in Gesellschaft, in Kirche, war Niedergang. Und immer kurz vor der Erweckung gab es eine Sehnsucht bei Gottes Leuten, bei Jesus Nachfolgern, die haben gebetet, dass Gott das umkehrt. Und irgendwann kam diese Erweckung, immer wieder, in unterschiedlichsten Gebieten. Als wir in Wales waren, davon habe ich angefangen, da las ich von einem jungen Bergwerksarbeiter namens Evan Roberts. Der war damals 17 Jahre jung. Der hat in seiner Freizeit und in seiner, während die anderen Kumpels Brotzeit gemacht haben und gebechert und schlechte Witze, da hat er in seiner Bibel gelesen. Und er bat seinen Pastor, dass er doch auch mal predigen dürfte. Und er bat ihn mehrmals. Und eines Mittwochsabends sagte er, also Evan, wenn du nach meinem Gottesdienst noch Leute zurückbehältst, dann darfst du einmal predigen. Und er machte das. Und es blieben 17 Leute zurück. Und Gott hatte dem Evan Roberts gezeigt, dass sich Zehntausende von Menschen bekehren werden in Wales. Und er durfte ein zweites Mal und das zweite Mal kamen mehr Menschen. Und innerhalb eines Monats oder drei Monaten, ich habe es nicht mehr ganz genau, ich müsste nochmal nachlesen, kamen 37.000 Menschen in Wales, folgten dem Ruf nach vorne an den Altar Gottes, der sogenannte Altar Call, der Aufruf zur Entscheidung, ja. Und man schätzt, diese Erweckung blieb nicht in Wales, die schwappte nach Europa rüber, die ging bis nach Asien, die ging nach Amerika. Man schätzt heute im Rückblick, die Recherchen haben ergeben, dass ungefähr 20 Millionen Menschen, ausgelöst durch diese Erweckung von Wales, wo sie ihren Anfang nahm, zu Jesus kamen weltweit. Wir bitten von Gott, dass in unseren Reihen viele, nicht wenige, Menschen erweckt werden, die mehr von Gott erwarten. Und wir hoffen, dass dies in der Verbandsleitung, in den Gemeindeleitungen und bei den Hauptamtlichen beginnt. Wir bitten von Gott, dass unsere Gemeinden neu geistliches Feuer fangen. Und dann kam der Satz, der die meisten Diskussionen ausgelöst hat. Schon bei uns im Vorstand, im Verbandsrat und auch als wir mit den Hauptamtlichen darüber sprachen und mit den Delegierten. Der Satz heißt, wir bitten von Gott, dass wir in 12 Jahren 140 geistlich gesunde missionarische Gemeinden haben. Verrückt, ne? Ich habe nachgezählt, Wir haben im Moment ungefähr 60 Gemeinschaften, aber leider nicht alle missionarisch und geistlich gesund. Letztes Jahr haben wir 3 Gemeinschaftsarbeiten beendet. Und es könnten noch einige werden. Und dann sich hinzustellen, zu sagen, wir erwarten von Gott, wir erbitten von Gott, so in 12 Jahren 140 Gemeinden, mehr als doppelt so viel, als wir jetzt haben, schenkt. Bei uns im Verband. Ist das Größenwahnsinn? Ist das Unnüchternheit? Haben wir die Lippen zu sehr aufgeblasen oder Backen zu sehr aufgeblasen? Ich weiß es nicht. Letzter Satz. Wir bitten von Gott Wachstum in allen Arbeitsfeldern, in den Gemeinden, in den Kindertagesstätten, in diakonischen Projekten. Übrigens der Satz, der vorletzte Satz mit den 120 Gemeinden, die einen unserer Hauptamtlichen, einige, waren begeistert und haben gesagt, toll, ich bin dabei. Einige hatten eher Angst, wie sollen wir das schaffen? Wir sehen doch schon jetzt, wie es zurückgeht und kleiner wird. Einer, der kam, das ist so ein ganz sportlich durchtrainierter Typ, der rannte auf einem Berg hoch, der rennt manchmal 120 Kilometer am Stück. Das ist extrem, also nicht nur Marathon, sondern von früh morgens bis abends. So ein ganz Verrückter. Ja. Und er sagte, er ist heute während der hauptamtlichen Tagung, wir waren 3 Tage zusammen, ist er den Berg hoch gejoggt. Und da ist ihm deutlich geworden, wie hart es ist. Er sagte, ich habe den Eindruck, der Weg, den wir hier beschreiten, wird ein steiniger, ein herausfordernder Weg, werden vielleicht nicht alle schaffen. Ich weiß es nicht. Wir stehen davor. Weil Gott, weil Jesus lebt, in jeder Zeit relevant ist und wir uns ihm zur Verfügung stellen wollen. Wir erwarten das, weil von Jesus gesagt ist, der da ist und der da war und der da kommt, er bleibt immer der gleiche, der unveränderliche Gott. Und wenn der damals solche Wunder getan hat und Eisen schwimmen konnte, also Übernatürliches geschah, dann kann er das auch in Zukunft. Und dann kann er das auch heute. Und jetzt komme ich zum Schlusspunkt. Wer von euch ist bei dieser Vision dabei? Wer von euch sitzt vielleicht in der Schwermutshöhle des Alters, des begrenzten Zimmers und Wirkungsbereichs und ist lebensmüde und lebenssatt wie der Elia? Vielleicht hat Gott noch den Auftrag, dass du 3 Nachfolger salbst. Erbittest. Vielleicht erweckt Gott einen jungen Evan Roberts hier in der Kreuzstraße, der vielleicht anders heißt, einen 17-Jährigen oder einen 25-Jährigen oder eine Frau. Oder Gott macht's ganz anders, ich weiß es nicht, ich will ihm das nicht vorschreiben. Aber wer ist hier, der diesen Glauben hat, dass unser Gott, von dem es heißt, gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut, der wirklich glaubt, dass Gott heute noch Wunder tut. Und dass auch geistlich nicht so gesunde Gemeinden und älter werdende Gemeinden, dass Gott neu sein Feuer hineingeben kann. Wer teilt diese Vision? Wer kann sich da einklinken? Möge Gott es schenken. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns, dass wir das erleben dürfen. Und wir haben gedacht, nicht, dass Gott in 12 Jahren sagt, ach, hättet ihr mal öfter mit den Pfeilen noch auf den Boden geklopft. Wenn wir gesagt hätten, naja, wir denken, dass wir in 12 Jahren nicht mehr 60 Gemeinden sind, sondern 65. Vielleicht hätten wir dann in 12 Jahren gesagt, ach, hätten wir doch mehr erwartet, ja. Und deswegen stehen da die 140 Gemeinden. So viel zu heute. Und wer will, der kann diese Geschichten nachlesen von dem Elisa. Das sind übrigens unsere Gemeinden, wie sie jetzt verteilt sind über Bayern und die Orte dazu. Wir haben 2 Gemeindegründungen, eine in Eichstätt, eine in Freiham. Da machen wir nachher noch einen Abstecher hin zu den Hössens. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren wir noch mehr so hellrosane Punkte da auf der Landkarte in Bayern haben werden. Dass mir 2 Anteile vom Geist gegeben werden. Amen.